Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Herzlich willkommen zu Folge 161 mit mir und Philipp Brüeg, dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Ja, in trauter Dreisamkeit heute mal wieder. Es ist ein bisschen Sommerflaute, könnte man meinen. Und dann hat sich unser Programm doch immer mehr gefüllt. Mehr und mehr und mehr. Darum reden wir heute über diverse Sachen. Unter anderem den Disney Plus Preisaufschlag über Barbenheimer. Wie könnte man eigentlich eine Folge machen, ohne das, über das zu reden? Über das Sommerhighlight. Dann über Gizmodo, der gegen Apple klagt. Über Red Dead Redemption. Nicht das 3, nein. Nein, aber ihr werdet es hören. Dann über Gran Turismo, über den neuen Turtles-Film und natürlich über Baldur's Gate 3. Und ich würde das gerade am Anfang noch bringen. Sonst vergessen wir es nämlich, was nämlich auch noch bevorsteht, ist der 11. Digitec Playground. Leck du mir, es ist schon der 11. Cup von unserem E-Sports. Da ist man sich auch nicht einig, oder? Turnier.
Geht beides.
Wolltest du kurz sagen, wann er ist und wann man das Game wählen kann?
Ja, genau. Das geht im September wieder los mit den Qualifikationen und das Finale findet dann wieder am Hero Fest statt. So wie letztes Jahr. Dort haben wir ja Rocket League gespielt auf der grossen Bühne in Bern am Hero Fest. Und das Voting für die Games ist ab jetzt offen und geht noch bis am nächsten Dienstag. Das ist, wenn ich auf den Kalender schaue, das ist bis am 15. geht das Voting noch. Die können also abstimmen, welches Game das gespielt wird. Und vielleicht so ein bisschen als Motivation, noch schnell Top 5, wer aktuell im Rennen ist. Auf Platz 5 ist Super Smash Bros. Ultimate mit 6% der Votes. Wäre das etwas für euch?
Hey, ich bin da ein bisschen nie warm geworden. Das ist mir einfach zu chaotisch. Ich weiss, wenn man das... Darum geht es ja auch als E-Sport. Aber ich finde, wenn man es einfach so ab und zu spielt, dann ist man wirklich einfach zu blöd. Es ist einfach, ja, ich finde es einfach zu chaotisch und zu random. Wirklich nicht warm geworden mit dem.
Mir ist es im Fall genau gleich gegangen. Es ist mir eine random Stufe zu hoch. Es ist eins über Mario Kart Chaos Stufe.
Nein. Mario Kart ist pures Können.
Natürlich.
Auf Platz 4 ist aber das Game, wo der Phil vielleicht würde spielen wollen. Overwatch 2 mit 9% der Votes im Moment.
Hey, ich weiss auch nicht. Ich habe das zwar immer wenn ich Overwatch spiele, finde ich so, ey, das ist echt ein super gutes Game. Ich spiele es nie mehr. ja. Aber viel eher im Fall Platz 3, nämlich PUBG, wo PUBG wieder nicht wird gönnen, vermutlich. Aber das ist schon eins, wo ich etwa 500 Stunden investiert habe.
Ja, ich glaube, das ist schwierig, dass es noch gewinnt. Das hat 11%. Und auf Platz 2 ist mein Favorit, nämlich Mario Kart 8. Das hat 14%. Ja. Und ganz, ganz weit vorne im Moment ist Age of Empires 2 mit 22%. Es sieht so aus, als hätten wir einen Favorit. Aber alles ist noch möglich. Eben, die Votes sind noch offen bis zum Dienstag. Es kann sich noch alles ändern. Darum geht abstimmen für euer Lieblingsgame. Und vielleicht spielen wir das dann auch im September und im Oktober am Playground Cup Volume 11.
Ja, bin gespannt, was da gewinnt. Aber ich glaube, der Vorsprung Age of Empires haben wir ja schon mal gehabt. Ich glaube, in der Session Nummer aber, oder?
Ja, ich glaube, das war eine Session, genau. Ja,
das war aber witzig. Gut, also kommt, dann springen wir über in unsere News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir es über Preisaufschläge, ich glaube, letzte Woche von Streaming, Musik-Streaming-Dienst gehabt und ja, jetzt ziehen die Film und Serie, Streamingdienst weiter und der Anfang macht Disney Plus. Und wie hoch wird es plus, Luca?
Es wird 5 Franken teurer. Aber das ist, es hat wieder. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe nichts Böses geahnt und da kommt es. Ich wollte für den Podcast schön gemütlich vorbereiten, Kaffee parat gemacht, dann schneidet da ein E-Mail rein von Disney und das ist dann meistens so eine Presseeinladung oder sonst irgendwie ein Vorabzugriff auf eine Serie. Ich freue mich, geil, cool, mach das E-Mail auf und dann steht dort, yay, das neue werbefinanzierte Abo kommt endlich in die Schweiz und zwar ab dem 1. November. Es kostet nur 7.90 Franken pro Monat und hat eine maximale Auflösung von Full HD, maximal 2 Streams und so weiter. Es wird halt Werbung gezeigt. Wie viel Werbung gezeigt wird, wird dort nicht gesagt, es wird nicht spezifiziert. Aber die eigentliche News von dem E-Mail, oder? Sie haben das clever gemacht. Das ist wie so eine Rauchbetarde, so vorausgeschickt. Aber die eigentliche News von dem E-Mail, die grosse Bombe, ist eben tatsächlich, dass das normale Abo 5 Franken teurer wird. Also,
ich hoffe, du hast deinen Kaffee wie so im Film einfach so.
Ja, genau, über den ganzen PC. Nein, es wäre, also ab wann, habe ich schon gesagt, ab wann? Ab dem 1. November. Am 1. November
kommt
das.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich schon recht klein. Und wer heute ein Standard-Abo hat, also zusammen mit dem werbefinanzierten Abo kommen eben 2 neue Abos. Das Standard-Abo, das du heute hast, wird dann eben zum Premium-Abo, das 5 Franken mehr kostet, also 17,90 Franken. Und dann gibt es eben noch das Zwischending. Also das Standard-Abo, das 12,90 Franken kostet, das wäre eigentlich der Preis, den du auch heute schon zahlst. Nur hast du dann dort maximal Full-HD-Auflösung, nur maximal 2 Streams, keine Werbung dafür. Aber ja, es ist wie so das heutige Abo einfach kastriert. Und das Krasse finde ich, wer die Änderung, also wer am 1. November nicht manuell geht, einstellen, welches Abo er will, dann wird sein Abo einfach automatisch auf Premium hochgestuft.
Frech.
Krass. Wie teuer ist es aktuell? Etwa 11 Stutz oder so?
12,90 aktuell.
Hey, ja, gewaltig! Oder? Das ist gewaltig! Das ist einfach gerade mal irgendwie. Es wird ein Tür, BÄM! Flatterer ins Gesicht.
5. Also 5 finde ich auch einen recht heftigen Schritt. Hat Netflix das auch schon mal so heftig gemacht?
Das glaube ich nicht. Das
ist
ja
im Fall auch nicht. Oder wenn, dann muss es sehr, sehr lang her sein. Ich glaube, dort, wo es mal auf 19,90 aufgekumpelt ist, ich glaube, dort war es ein grösserer Step gewesen. Aber seitdem ist es dann, glaube ich, mal auf 22,90 und dann auf 24,90 und so. Also es ist 5 Franken. Steile These. Disney hat mal bei uns damals, wo es, glaube ich, 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, gekommen ist, sind sie mit 9,90 eingestiegen und haben dann eine Erhöhung auf 12,90 gemacht. Jetzt einfach bam, 17,90. Steil. Aber
und du hast gesagt, 4K ist nur im höchsten Abo, oder?
Richtig. Sie machen das wie Netflix. 4K nur im höchsten Abo, wo du 4 Streams gleichzeitig hast. Das ist wie ein bisschen so ein Family-Abo. Disney ist einfach ein bisschen gescheiter und nennt das nicht Family-Abo, sondern Premium-Abo. Aber eigentlich ist es ein bisschen die gleiche Masche.
Das finde ich so nervig, ich brauche nicht 4 Streams gleichzeitig.
Nein!
Es wäre geil, dass du irgendwie zusammenstellen könntest, weil ich einfach 4K haben. Und die 4 Streams gleichzeitig brauche ich nicht und kann nicht irgendetwas Billigeres haben. Und, ja.
Vor allem, weil ich auch noch gelesen habe, dass sie eben gleichzeitig auch wieder versuchen, wie Netflix, solches Account-Sharing zu unterbinden.
Richtig, ja. Also das hat The Verge berichtet. Das ist ein sehr verlässliches Branchenmagazin. Und die haben eben aus einer Telefonkonferenz, wo der Bob Iger, der Disney-CEO, haben sie daraus veröffentlicht, dass der tatsächlich gesagt hat, bis Ende 2024, wenn sie mal erste Schritte in den Weg leiten, um eben auch Account-Sharing aktiv unterbinden, so wie das Netflix macht. Es wird aber noch nicht bis Ende 2024 umgesetzt, höchstwahrscheinlich. Das wäre ein bisschen bald. Aber ja, es passiert ein bisschen das, was wir befürchtet haben, was wir auch schon in den letzten Podcasts angesprochen haben mit Netflix, wo ja jetzt eben Paid-Account-Sharing macht. Also man zahlt für das Teilen von Passwort mit Leuten außerhalb vom eigenen Haushalt. Und das laufe bis jetzt relativ erfolgreich. Ich glaube, wir müssen da noch ein paar Wochen, ein paar Monate warten, wie das auch langfristig, ob die Leute dann doch abkumpeln. Aber es hat jedenfalls nicht schlecht angefangen. Und das ist die gute Nachricht für all die Streaming-Dienste, die schlechte Nachricht für uns Konsumentinnen und Konsumenten, weil jetzt sind natürlich alle anderen, Disney, Apple, sind am Schauen, also wenn die das macht und es funktioniert, dann heisst das ja mit Profit für uns, wenn wir das auch machen. Ja, oder? Ja. Und voilà, das ist genau das, was der Bob Iger in dieser Telefonkonferenz gesagt hat. Und ja, also schon Preiserhöhung, Account-Sharing-Verbot, es ist nicht das E-Mail von Disney, das ich mir erhofft habe.
Hey, ja, vor allem, also, weißt du, ich freue mich jetzt wirklich, jetzt sind wir extrem auf dem Weg, habe ich das Gefühl, dass es irgendwie einfach wieder zurückgeht auf den alten Seich, dass man wieder irgendwie so wie früher im Kabelfernsehen, jetzt wird es halt einfach übers Internet laufen, aber dass so irgendjemand dann auf die Bundles, Swisscom oder so, die Bundles anbietet und dann zahlst du es halt irgendwie dort, dann wird das so ein bisschen quersubventioniert. Aber weil, wenn die alle aufschlägt und du kannst es nicht mehr teilen und so, das ist ja gar nicht realistisch, dass sich jemand alle würde leisten. Das ist einfach zu teuer. Und ich meine, jeder Shit läuft fängst woanders. Eben Twisted Metal aktuell, läuft auf Peacock, was es bei uns gar nicht gibt. Mhm. Und dann eben HBO, Netflix, Disney, Amazon, das geht ja gar nicht. Also habt ihr das Gefühl, eben genau, was habt ihr das Gefühl? Einfach in 5 Jahren haben wir wieder einfach irgendwo Abos?
Ich sehe es jetzt schon in meinem Kollegenkreis. Die einen haben Netflix gekündigt. Ich glaube, Disney. Also, wenn du so einen teuren Dienst hast, dann ist da schon Gefahr gross, dass die Leute sagen. Also, entweder, ich habe das Gefühl, die Leute werden entweder ein bis maximal zwei teure haben und zu schnitten haben. Oder mehrere weniger teure. Weißt du, so Apple TV Plus oder Paramount Plus oder vielleicht kommt irgendwann mal Peacock, vielleicht kommt irgendwann mal HBO zu uns oder Sky. So all die, die ein bisschen im 10-Franken- pro Monat-Bereich sind. Vielleicht mehrere von denen, aber dann nicht nur Netflix für 24 und Disney für 17 Franken dazu, oder? Also das ist wirklich völlig unrealistisch.
Ich weiß auch nicht, ob auf lange Sicht, ob's realistisch ist, dass es so viele Streaming-Anbieter wird geben, wenn das Zeug immer so teurer wird. Ich meine, eben, die Leute müssen sich für etwas entscheiden und ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar werden nachher verschwinden mit der Zeit, weil eben, der Markt ist irgendwann voll. Also du kannst nicht noch mehr Streaming-Anbieter, die immer teurer wären. Jetzt gewiss, könnte sich mit der Zeit auch wieder so abdampfen, dass du eine etwas übersichtliche Anzahl Streaming-Anbieter hast.
Völlig. Und sie kämpfen ja jetzt schon überhaupt um Marktanteil und um Profit. Genau. Also Disney Plus zum Beispiel ist nicht profitabel. Disney Plus, das hat Los Angeles Time Anfang Jahr, glaube ich im März oder so, haben sie das veröffentlicht. Dass zum Beispiel Disney, also der ganze Streaming-Bereich von Disney hat im zweiten Quartal alleine 670 Millionen operationellen Verlust gemacht. Ach, 670 Millionen in 3 Monaten.
Das ist schwartig.
Das ist nicht, also da geht das Geld eigentlich weg. Wie blöd, oder? Also dadurch verstehe ich es natürlich schon ein bisschen, dass man irgendwie Weg muss finden, wie man das Ding profitabel macht und Abo-Preiserhöhe ist halt das, was am schnellsten und am effizientesten wirkt, aber...
Ja, ich verstehe das einfach nicht. Irgendwie, dann zahlen sie sich halt viele verdammte Bonis aus. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass alles teuer wird, so krass und trotzdem rendiert es offenbar überhaupt nicht. Früher ist es auch irgendwie gegangen. Ich weiß nicht, wie die Rechnungen halt aussehen. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, dass es dann werden ein paar verschwinden, weil wenn alles teurer wird, die Leute werden sich müssen aufteilen, dann geht es dann kann es nicht gleichzeitig so viel geben. Es können nicht alle teurer werden, immer mehr Dienste, aber die Leute nehmen nicht mehr so viele Dienste gleichzeitig.
Ja. Unmöglich.
Ja, gut. Dann schauen wir mal, wie viele Leute das werden schlucken, da den Preisaufschlag. Dann gehen wir doch zu etwas Positiverem. Dort muss man zwar auch zahlen, um es zu schauen, aber, und viele haben das offenbar gemacht. Mehr für den einen, wo man das Gefühl hat, vielleicht, je nachdem. Es geht um Barbenheimer, die Mischung aus Barbie und den Oppenheimer-Film. Und ja, einer von diesen Filmen hat jetzt deutlich mehr eingespielt als der andere, oder Luca?
Ja, genau. Also, das ist für mich eine Überraschung. Ich glaube, über das können wir nachher diskutieren, ob das uns überrascht oder nicht. Aber die News ist, Barbie hat letztes Wochenende deine Milliarden-Dollar- Umsatzgrenze knackt. Und das ist wie so eine Schallmauer, so eine prestigeträchtige Grenze in Hollywood. Wenn du die 1 Milliarde Dollar Grenze knackst, dann hast du es geschafft. Dann
kriegst du das sind die weltweiten Einnahmen, die jetzt generiert
werden. Richtig, sorry. Ja, absolut. Das sind die weltweiten Einnahmen natürlich, nicht nur irgendwie in den USA. Weltweit hat Barbie mehr als 1 Milliarde Dollar eingenommen. Und das Krasse ist ja Oppenheimer vom Star-Regisseur Christopher Nolan, der am genau gleichen Tag gestartet ist wie Barbie, steckt im Moment noch bei 500 irgendwas Millionen fest, also etwa bei der Hälfte von dem. Und ich finde das schon noch krass. Ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, das ist jetzt eben die einen, die argumentieren, ja, aber Barbie ist ja halt die grosse Marke, alle kennen Barbie, mit Barbie kann man etwas anfangen und so weiter, aber hey, der Christopher Nolan ist auch eine verdammte fucking Marke, vor allem in Hollywood. Oppenheimer ist mega gehypt worden seit Monaten, seit dem ersten Teaser-Trailer und irgendwie seine Filme sind immer ein bisschen so Event-Kino. Und von mir aus, okay, dass Barbie erfolgreicher könnte sie als Oppenheimer, je nachdem, wie man es argumentiert, das kann ja schon sein, aber derart viel erfolgreicher, doppelt so erfolgreich, auf verdammt hohem Niveau. Also ich weiß nicht, wie sehen die das?
Kannst du das mal in Relation setzen? Weil 500 Millionen im Jahr ist auch schon extrem erfolgreich, oder nicht?
Es kommt immer aufs Budget drauf an. Also wenn du jetzt,
ja gut, aber für einen Film, also nein, aber ich meine auch unabhängig jetzt vom Budget, einfach, weißt, für einen Film, 500 Millionen in der Zeit.
Ja, das heisst schon, dass er gesehen wurde. Das heisst schon, dass er gesehen worden ist. Ja, 500 Millionen. Aber in Relation zum Beispiel Guardians of the Galaxy Volume 3 hat, sind wir, glaube ich, wo ich das letzte Mal geschaut habe, bei 800 Millionen gewesen, okay. Relativ hoch. Aber dort sagt man sogar bei Guardians of the... Und ich glaube, Thor, Love and Thunder ist auch irgendwo bei 600, 700 Millionen. aber sie sagen wegen der enorm hohen Marketingkosten, die bei Marvel immer kommt. Also du hast das Filmbudget auf der einen Seite, dann hast du das Marketingbudget, wo meistens etwa das gleiche, also doppelt so viel ist. Also du hast das Filmbudget und das Marketingbudget und das ist 1:1 fast gleich. Wenn der Film 200 Millionen gekostet hat, dann hast du nochmal Marketingkosten 200 Millionen obendrauf.
Krass.
Und bei diesen beiden Marvel-Filmen sagt man aber, hätte Marvel sogar Verlust gemacht, weil sie so viel ins Marketing reingebuttert haben, aber es hat nicht gelangt, um den Film dann irgendwie umzusetzen. Also ich finde das noch krass, wenn du so viel Geld einnimmst und trotzdem machst Verlust. Hingegen, es gibt Filme, die 300 Millionen einnehmen, die null Marketing haben und wegen dem extrem profitabel sind. Oder? Darum muss man das immer... Aber wie du sagst, ja, wenn du wissen willst, okay, er hat 500 Millionen, das heisst schon, dass er gesehen wurde. Das ist definitiv so. Also ich habe es auch selbst hautnah erlebt, wo ich am ersten Startwochenende wollte Oppenheimer schauen. Ich musste eine IMAX-Vorstellung wirklich suchen, wo es noch irgendwo zwei Plätzchen hat. Die sind
ja, das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt.
Oder?
Ja. Und ich muss jetzt sagen, also weißt, im Nachhinein ist man immer schleuer, dann wirkt es irgendwie logisch. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass der Barbie so ein Phänomen ist, das hat man sicher nicht erwartet, habe ich auch nicht erwartet. Dass der Oppenheimer aber jetzt nicht irgendwie ein gigantisches Hurenbrett wird, hätte ich jetzt schon noch gesagt, einfach rein, weil das tönt ein bisschen trockener. Der ganze Film, auch der Trailer, oder, tönt jetzt nicht nach dem, das ist jetzt nicht ein Sommerblockbuster wie ein Marvel-Film, wo einfach jeder Depp schaut. Und Barbie wirkt halt dann doch irgendwie, wenn du jetzt den Trailer schaust, ja, das kannst du halt eher schauen, oder? Und offenbar ist es jetzt so gewesen und hat aber huere viel abgeholt. Ich meine, ich selber wäre im Fall auch, wenn ich jetzt nur einen würde schauen, dann wäre ich zuerst, glaube ich, den Barbie schauen, einfach weil der ich versprich mir mehr davon. Weißt du, ich habe etwas Neues. Ich glaube, beim anderen habe ich eher das Gefühl, ich weiss, ich bekomme einen sehr guten Film, ich bekomme einen sehr guten Nolan-Film, aber das andere, irgendwie bin ich neugieriger, was denn da drin
vorkommt. Du hast ja keine Ahnung, was dir erwartet. Ja, also, das ist so wirklich Wildcard. Ich habe mich noch gefragt, ob es irgendeinen Zusammenhang mit dem gibt, dass der Oppenheimer 3 Stunden lang geht und Barbie unter 2 Stunden lang. Also weißt du, allein von der Anzahl Vorstellungen her, die es in den Kinos gibt, kannst du ja Oppenheimer ein bisschen weniger zeigen, als Barbie kannst du zeigen, oder?
Das ist ein guter Gedanke. Also, fair, ist ein fairer Gedanke. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein grosser, aber... wäre mal eine Frage für einen Kinoverleiher. So, die Laufzeit etwas damit so, wie oft man einen Film kann zeigen kann, oder gibt es die Slots und ob es jetzt 2, 2,5 oder 3 Stunden ist, macht jetzt so einen grossen Unterschied. Nimm mich mal mit, die Frage. Zum
und auch die Leute, die sich dann überlegen, klar, du schaust nicht immer, wie lange es ein Film geht, aber ich nehme noch oft, kommst du es irgendwie mit über. Und dann überlegst du vielleicht halt schon, so ein 3 Stunden Film, hey, das ist schon verdammt lang.
Es ist ein Investment, ja. Du musst Lust haben, auf 3 Stunden die Materie zu schauen, die in Oppenheimer vorkommt.
Absolut. Aber so. Habt ihr schon vor dem Release, also ich sag mal, bevor die ersten Kritiken, die ja bei beiden Filmen überwältigend gut gewesen sind, habt ihr dort schon das Gefühl gehabt, ihr würdet lieber Barbie schauen als Oppenheimer, oder ist das erst nachher eben mit der ersten Stimme so gekommen?
Ich habe immer lieber Oppenheimer geschaut, aber nachdem die Kritiken für Barbie rausgekommen sind, bin ich wie neugieriger auf Barbie gewesen. Ich bin immer noch nicht geschaut, weil Ferien und so, aber es ist eben so, wie der Phil gesagt hat, oder? Sobald Kritiken sind gekommen, haben sie dann gedacht, okay, was ist das für ein Film? Ist der wirklich so gut? Was kann ich von dem erwarten? Und so, ich glaube, das hat doch schon recht viel ausgemacht. Oder? Und die ganzen Diskussionen in den sozialen Medien, ich meine, Barbie ist auch hure abgegangen und jeder redet irgendwie darüber und hat irgendeine kontroverse Meinung dazu, je nachdem. Das ist sicher auch ein Punkt, oder? Die Themen, die der Barbie-Film aufgreift, oder? Die sorgen für hitzige Diskussionen. Und das ist sicher auch so ein Punkt, der die Leute neugierig gemacht hat und dazu bewogen hat, mal reinzuschauen überhaupt.
Ja. Hey, ich muss dir auch sagen, der Oppenheimer habe ich erstens gar nicht auf dem Radar gehabt. Immer wenn ich es wieder gehört habe, ist so, stimmt, da ist der von Nolan. Klar, Nolan ist spannend. Aber mir ist auch nie etwas vom Trailer geblieben. Also weißt, ich habe dann schon, stimmt, ich habe mal einen Trailer gesehen. Ich wüsste auch jetzt nichts von dem Film, außer dass da der eine ihr mitspielt. Das ist einfach alles, was ich von dem Film weiss. Und ich kenne den Oppenheimer. Aber das ist alles. Und ich keine Ahnung, was das 3 Stunden, die wird halt die Bomben irgendwie machen. Und beim Barbie, der ist halt irgendwie, hast halt visuell mehr und irgendwie da...
Es eignet sich besser für Trailer, definitiv.
Ich habe das Gefühl, das ist, da weiss ich, da komme ich schräge Unterhaltung über und beim anderen, da kommt ein guter Nolan-Film, aber da irgendwie, da muss ich nicht gerade losrennen.
Aber, hey, Was ich auch noch geil finde, der einzige andere Film, der dieses Jahr auch 1 Milliarde geknackt hat, ist ja Super Mario Movie, oder?
Mhm. Richtig.
So geil. Mario und Barbie haben 1 Milliarde geknackt dieses Jahr. So geil.
Ja. Jetzt alle Spielzeughersteller. Ja. Mhm. Was haben wir noch da? Schiffli versenken? Nein, den Film gibt es tatsächlich schon.
Barbie hat es in 17 Tagen geschafft jetzt und der Mario hat, glaube ich, 26 Tage gebraucht, wenn das stimmt, was ich gelesen habe. Also Barbie war noch schneller bei Milliarden gewesen als der Mario, was noch recht eindrücklich ist. Mhm.
Und ich habe das Gefühl, Barbie wird auch länger noch nachbrennen. Also ich habe das Gefühl, Super Mario war die, wo alle sehr neugierig waren am Anfang, wo die Trailer auch mega cool ausgesehen haben. Aber Barbie habe ich irgendwie das Gefühl, eben weil die wirklich extrem kontrovers halt diskutiert wird, aber auch positiv diskutiert. Sonst hätte er nicht eine Milliarde Dollar eingenommen, wenn es nur eine Hälfte von der Bevölkerung würde gefallen. Oder? Es braucht, gerade Kinogänger sind eher männlich, oder? Und das ist jetzt nicht irgendein, das ist jetzt einfach tatsächlich eine Statistik, oder? Und dass trotzdem eben so viel sind Barbie schauen, spricht ja auch doch am Schluss für die Qualität des Films, auch wenn er jetzt die eine kontroverse Meinung dazu hat, aber so schlecht kann er dem Fall nicht sein.
Und Trickfilme sind nicht so erfolgreich wie mit Live-Action. Das ist einfach auch so. Also heute, drum. Gut, komm, dann, wir bleiben aber gerade bei Filmen. Dort haben wir nochmal eine interessante News und das mal geht zum Gizmodo. Das ist ein renommierten, ich sage mal einen bekannten. Das, also über das andere kann man diskutieren. Aber ein bekannter Tech-Blog. Und dort tut der Chefredakteur, der Daniel Ackermann, ich nehme an, er heisst, ich glaube es englisch ausgesprochen, verklagt Apple. Und zwar geht es um den Tetris-Film. Der heisst einfach Tetris, gell?
Ich glaube es, ja.
Der heisst, glaube ich, nur Tetris, genau. Und zwar, weil er selber hat auch ein Buch geschrieben über Tetris, und das nennt sich der Tetris-Effekt. Das hat er 2016 geschrieben. Und er verklagt jetzt Apple, dass sie eben sozusagen die Idee geklaut haben. Er spricht explizit an, dass es genau das gleiche Feeling sei in dem Film, wie er in seinem Buch überbracht hat, die gleiche Tonalität, der gleiche Ansatz. Weil er ist, glaube schon der Erste war, der aus dieser Geschichte wie Tetris von der Sowjetunion damals den Weg dann in die USA gefunden hat, auf Nintendo und den Game Boy und so. Und der hat das wie so ein Spionage-Thriller hat er's erzählt. Weil es ist ja auch so gewesen. Und das macht der Film auch von Apple. Apple TV Plus, dort läuft er. Und zum Teil Lukas sagt er, Szene für Szene hat es ihm geklaut. Die haben noch nicht reagiert, Apple. Apple hat das zusammen mit der Tetris Company gemacht. Das ist, dort ist der Entwickler, der wo das Game ursprünglich gemacht hat, Pachitnov, wie man es ausspricht, die haben das offiziell mit Apple zusammen gemacht. Und er sagt eben, der Ackermann, die Tetris Company, die haben schon, wo er das Buch geschrieben hat, die ganze Zeit irgendwie geschliffen und glaube, sie wollen schauen, dass er das eben nicht macht. Mhm. Und also das behauptet er, oder? Sie haben dann dort schon rausdrängen und verhindern, dass er sich eben kann, die Rechte an einer Verfilmung sichern. Und das hätte er ja jetzt offenbar nicht können, weil eben Apple hat den Film gemacht. Und er sagt, eben, bringt dann so Beispiele, wie zum Beispiel hat er im Film, gibt es ja so einen KGB-Agentin, die dort noch mitspielt. Und das ist etwas, das ist nicht, das weiß man nicht hundertprozentig, aber das hat er in seinem Buch hat er auch geschrieben, dass das deutet darauf ein, dass die eine mit der, wo der Amerikaner, der die Games in die USA geholt hat für Nintendo, dass dort noch irgendeine KGB-Agentin involviert ist. Und das kommt im Film auch vor. Und er sagt eben, siehst, das haben sie von mir geklaut. Und er hätte gerne 6% vom 80 Millionen Filmbudget.
Vom Produktionsbudget?
Vom Produktion, ja genau. Das hat 80 Millionen
vom Produktionsbudget?
Ja, weil Einspielergebnis weiss ja niemand, oder? Weil es mit einem Streaming-Ding gelaufen ist, nehme ich an. Dann
nicht weird.
Ja. Aha, okay, also, okay.
Ja. Die sagen ja, das ist ja schon etwas Eigenartiges bei diesen Apple-Produktionen. Mhm. Das hat doch auch der, wo der Ben Stiller bei seiner Serie, wie heisst sie? Die mega weird, die auch so Apple-like aussieht, wo sie ihr Hirn spaltet zum Schaffen, weißt du?
Aha, Severance.
Severance, genau.
Das ist von Ben Stiller.
Ja, Ben Stiller, was habe ich gesagt?
Ich irgendwie Adam Sandler.
Nur der hat dort aber auch schon gesagt, Apple geht nichts raus. Er wüsste nicht, wie gut sein Film, wie diese Serie gelaufen ist.
Wie und, das?
Und darum eben, vielleicht ist das Gleiche. Man weiss einfach niemand, wie viel Geld er einspielt und so. Und darum ja, orientiert er sich halt einfach an einer Zahl, die man kennt. Und das ist das Filmbudget.
Okay. okay.
Ja, es ist einfach interessant, weil... Und das ist auch die Schwierigkeit, oder? Du kannst Fakten, kannst du nicht, sind nicht rechtlich geschützt. Mhm. Das heisst... man sagt eben, der Gerichtsfall, der wird sehr schwer haben, weil ja, eben, schlussendlich kann man dann sagen, ja, aber die Fakten sind so. Und um dann beweisen, dass sie das geklaut haben, eben, dann müssen es schon sehr spezifische Sachen sein, die nur er drin hat, aber die Geschichte ist halt bekannt.
Plus, Plot-Twist, ich habe auf Twitter gesehen, anscheinend gibt es einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2004, der heisst Tetris from Russia with Love, wo genau die gleiche Linse hat, die Cold War Linse, und die genau das gleiche Framing hat, also das Ganze so ein Kriegsthriller ist gsi eigentlich. Mhm. Laut den Leuten auf Twitter, ich habe den Film jetzt selber nicht gesehen, aber er ist verfügbar auf YouTube, in mehreren kleinen Teilen, könnt ihr suchen. Tetris from Russia with Love. Aber anscheinend soll es genau in die gleiche Richtung gehen und die Leute sagen, hey, da hat er eh keine Chance. Wenn das vorher schon ein Dokumentarfilm schon so ein bisschen geframed hat, dann ist es halt einfach so. Und es kann sein, dass sie sich von dort inspiriert haben. So.
Hm. Also kann es sein, dass die den Dokumentarfilm gemacht haben, jetzt den Gizmodo verklagen?
Ja, genau. Das hätte immer eins weiter hingern.
Hat jetzt aber auch schon Zeit gehabt. Ist ja doch auch schon 7 Jahre her, als das Buch geschrieben hat. Ja, jetzt ist einfach irgendein kurioser Fall. Bin gespannt, was da rauskommt. Ich nehme nicht an, dass er durchkommt. Ich habe noch ein lustiges das Zitat, finde ich einfach witzig. Sie sagen... der Anwalt hat das rausgegeben, wo der verteidigt. Mr. Ackermanns literary masterpiece, unlike other articles and writings, dispelled of the emphasis on the actual gameplay and fans and instead concentrated on the surrounding narrative. Also eben sein literarisches Meisterwerk, sage eben anders als bisherige Sachen, die über die Geschichte geschrieben worden sind und wo nicht so um das Gameplay und so gehen, sondern eben um die richtige Geschichte und was mit dem zu tun hat.
Ja, viel Glück gegen die Apple-Anwälte.
Ja, also ja. so wackelige Beistehend wirklich.
Ja, ja. Und eben noch so ein Gizmodo ist ja schon seit dem iPhone 4 sind die,
die
Schritte mit
ja.
Apple, weil die damals, für die, wenn ihr euch noch erinnern, das war eben 2010 gewesen, dort hat Apple vom iPhone 3 zum 4, das war schon da die rechte Designumstellung vom damals haben sie noch so den Abgrund, der hure Klotz einfach mit der runden Ecke und dann haben sie den relativ eckig, schmaleren Design. Eigentlich, das sieht auch heute immer noch relativ ähnlich zu dem aus. Und das hat ja jemand in einer Bar, ich nehme an, in, ich weiß gar nicht wo, San Francisco, oder vermutlich dort, wo Apple den Hauptsitz hat, Cooper, in einer Bar vergessen, liegen lassen. Jemand hat das, glaube ich, dann verkauft und Gizmodo hat das gekauft auf eBay, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und haben dann das veröffentlicht, oder? Lang bevor es Apple natürlich vorgestellt hat. Und das haben die, glaube ich, recht scheiße gefunden. Und seither sind die dort im Clinch miteinander. Ich muss aber auch sagen, der Chefredakteur, der ist, glaube ich, erst seit einem Jahr dort. Also damals war der bei Sinn nicht, der hat mit dem nichts zu tun gehabt. Hm. Aber
Gizmodo, die sind blacklisted for life, Gizmodo,
ja, ja.
Die Apple.
Genau, die sind dort schon lange unterdurch. Komm, dann haben wir noch eine letzte News und die geht um Red Dead Redemption, aber eben nicht um einen potenziellen Nachfolger, sondern um den ersten Teil. Und der wird jetzt nochmal verkauft, Tommy.
Der wird neu veröffentlicht, genau, yay. man hat lange Zeit gemunkelt, dass es ein Remake wird geben vom ersten Teil. Es hat so diverse Leaks gegeben, so von einer koreanischen Rating-Seite zum Beispiel, die so Altersfreistufungen macht. Die haben schon mega viele andere Games schon geleakt, übrigens, bevor das Jahr angekündigt wurde. Die sind schon mal einstufen und sagen, es ist ab 18, es ist ab 16. Dort war es und Dataminer haben auf der Webseite von Rockstar haben sie irgendwie Hinweise gefunden, dass etwas zu Red Dead Redemption wird kommen. Und eben alle Leute haben gefunden, ja, yeah, geil, endlich ein Remake. Es ist Zeit. Das Originalspiel ist 2010 rausgekommen für PS3 und Xbox 360. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass das kein Remake wird sein, auch kein Remaster, sondern einfach ein 1-zu-1-Port vom Game aus dem Jahr 2010, wo jetzt einfach nochmal neu veröffentlicht wird. Und Plattformen, wo es neu veröffentlicht wird, ist auch lustig. Nämlich für die Nintendo Switch. Das ist noch cool. Ist noch nie auf einer Nintendo-Plattform rausgekommen. Kannst auch unterwegs spielen. Und das Zweite ist aber sehr lustig. Auf der PlayStation 4 kommt es raus. Nicht auf der PlayStation 5, sondern auf der PlayStation 4.
Aha! Aha! Oh, aber das ist ja... Hä?
Ja.
Okay.
Genau, hä? Okay. Und das Gefälle zwischen geil, wir freuen uns auf ein Remake zu, es ist ein 1:1 Port von einem 13 Jahre alten Spiel, das für PS4 rauskommt, ist halt recht gross. Und sind im Moment alle Fans von Rockstar Games und von Red Dead Redemption sind hure pisst. Das Ding ist, das Spiel kommt nächste Woche schon raus und es wird 50 Franken kosten. Also sie verlangen für ein 13 Jahre altes Spiel 50 Franken. Immerhin, der Undead Nightmare DLC, das war so eine Erweiterung mit Zombies. Zombies, der ist inkludiert, aber der Multiplayer-Modus ist nicht mehr dabei. Also, es ist so nicht mehr alles dabei, was dort war. Der Trailer, den sie gezeigt haben, der lässt vermuten, dass es wirklich null grafische Neuerungen wird geben. Es sieht genauso aus wie vor 13 Jahren. Es läuft mit 30 Frames per Second. Also nicht einmal das haben sie irgendwie optimiert. Es wird höher aufgelöst sein, das schon. Aber abgesehen von dem ist es wirklich eine 1:1 Portierung. Und es gibt keine Version, die für Xbox angekündigt wurde. Das ist noch ein recht lustiger Grund. Nämlich, du kannst jetzt im Xbox Store kannst du das Originalspiel kaufen vor Xbox 360. Und weil Xbox Series S und X so eine gute Abwärtskompatibilität haben, kannst du das Spiel jetzt schon auf der Xbox Series S oder X spielen. Und zwar quasi genau in der Qualität, die der Port würde dir bieten. Also du kannst in 4K spielen auf der Series X und hast dort sogar auch noch den Multiplayer-Modus, der immer noch funktioniert nach 13 Jahren.
Das ist so ein Shitshow.
Und sie dann, wer, der Take-Two-CEO hat sich doch noch geäussert, der findet doch die Rechnung sieht super, er findet das...
Genau. Er sieht, das ist commercially adequate, ja genau, ja. Das ist voll okay, dass wir 50 Stutz für das verlangen, die Leute werden es zahlen, was wahrscheinlich auch stimmt, leider, aber ja, recht weird, und es gibt keine PC-Version, die angekündigt wurde, das ist auch noch das Absurde, okay. Das Spiel ist nie auf PC rausgekommen. Es ist nur auf PS3 und Xbox 360 rausgekommen und jetzt so 13 Jahre nach der Erstveröffentlichung können die PC-Spieler immer noch nicht spielen, weil der Port auf PS4 und Nintendo Switch kommt. Und was auch noch so ein bisschen Angst macht, ist, dass sie den Port ausgelagert haben. Also den hat nicht Rockstar selber gemacht, sondern es macht ein externes Studio. Das heisst Double Eleven heisst es und die sind bekannt... Sie sind ein Support-Studio, das nicht selber Zeug entwickeln, sondern sie helfen anderen Studios bei der Entwicklung. Und sie haben in letzter Zeit ein paar Games gemacht oder mitgeholfen, die nicht so gut waren. Nämlich zum Beispiel Crackdown 3, das eine absolute Katastrophe war für Xbox. Fallout 76, fast noch die grössere Katastrophe. Und die Konsolenversion von Rust, die technisch anscheinend auch nicht überall in Zweifel erhaben war. Und es weckt so ein bisschen Erinnerungen an die GTA-Remakes, die vor 2 Jahren rausgekommen sind, die ja auch extern gegeben wurden zum Entwickeln, die ja technisch auch absolute Katastrophe waren, die sie rausgekommen. Und darum sind jetzt alle gespannt, wie das nächste Woche wird aussehen. Und sie haben alle so ein bisschen Angst, ob die Entwicklung GTA 6, ob da alles gut läuft, ob Rockstar Games, ob sie immer noch die gleichen sind, wie sie vor 10 Jahren waren, oder ob es mit dieser Firma bergab geht. Ja,
ja gut, das ist die Frage, ob einfach Take-Two da am Drücker ist und einfach das einfach rausgeht. Da hätte vermutlich Rockstar auch gar nicht mitzureden. Dann, oder?
Das kann
einfach,
gut sein, ja.
Der Besitzer Take-Two sagt dann einfach, das drücken wir jetzt einfach raus. Und ich habe heute ein Bild gesehen, einer, der es auf dem Steam Deck gespielt hat, aber vielleicht hat der es über einen Emulator gespielt, wenn es die PC-Version ja gar nicht gibt.
Ja, von anscheinend kannst du per Emulation kannst irgendwie mit 60 Frames auf PC spielen, wahrscheinlich so die Xbox 360-Version emuliert, nehme ich mal an. Ja.
Oder PS3, ja, keine Ahnung, welche da besser läuft.
Ich glaube, PS3 ist eben auch technisch recht schlecht gewesen, wo sie rausgekommen ist.
Das ist die, die ich gespielt habe, aber keine Ahnung.
Hey, aber das mit der PS4 lässt mich jetzt nicht los, wenn... Ich als PS5-Besitzer. Geht das dann aber mit meiner Abwärtskompatibilität?
Das geht, ja.
Okay, also ich kann mit der PS5 das PS4-Game spielen und damit natürlich auch das Red Dead Redemption.
Genau. Scheiße. Aber sie hat es nicht für PS5 rausgebracht, weil sie grafisch nichts geändert haben. Und die 30 Frames per Second kannst du auf der PS4 rausbringen und du hast natürlich dann auch keine DualSense-Features, also der Controller wird nicht genutzt und so weiter und so fort. Das ist so wirklich Minimum-Effort, was sie da gemacht hat, um noch ein bisschen Geld zu verdienen an diesem 13 Jahre alten Spiel.
Das ist ja schlimmer als Pokémon Company.
Ja, wirklich.
Und das ist eben genau mit diesen mit dem ganzen Games-Archivierung und so. Weißt du, eben, jetzt im Fall von der Xbox, die kommst die Version wenigstens noch über. Aber eben, ja. Oft kannst du sie einfach nicht mehr kaufen. Sie können sie einfach dir nochmal veröffentlichen, weil sie es verhindert haben, dass du die alte Version kannst spielen. Ich meine, du kannst jetzt zum Beispiel die PS3-Version, ich meine, kannst du auch irgendwie anstreichen. Du kannst ja nicht irgendwie die Disc rein tun, die willst du dir nicht lesen. Voll. Und dann, ja.
Ja, aber sie hätten noch einen Schritt weiter können gehen. Immerhin haben sie nicht die Xbox 360-Version aus dem Store genommen, das hätten sie auch können machen können und den Port auf der Xbox können verkaufen für 50 Stutz statt 30 Stutz. Immerhin, so evil sind sie noch nicht.
Das ist schon krass. Das ist einfach ein Lumpenpack. Ja, Red Dead GTA 6, da sagt man ja, dass da erwartet man es 2024. Mhm. Mal schauen, ob das wirklich schon kommt. So nach dem Zeug, das geleakt ist, hätte ich jetzt gesagt, er ist schon ein paar Jahre entfernt, aber we will see. Also, dann würde ich sagen, hüpfen wir eins weiter in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Hey, bei diesem Sound-Look kommt mir gerade Sinn, über den haben wir nie geredet. Ich weiß gar nicht, ob du gesehen hast, aber ich habe ich noch gesehen. Über den reden wir jetzt nicht, aber nimmt jetzt gerade Wunder. Hast du den gesehen?
Nein.
Das ist die Doku über den Michael J. Fox.
Die läuft auf
Apple TV Plus. Vielleicht können wir über die dann mal reden. Ich habe sie wirklich sehr sehenswert gefunden. Recht. Fuck, Turbulenzleben hat er gehabt. Hat er immer noch, er lebt ja noch.
Hat er keine Arme. Aber ja, gute Input. Ja.
Aber genau, wir reden über etwas anderes. Und zwar in der Liste ist Gran Turismo zuerst. Dann reden wir auch zuerst über den. Den habe ich auch gesehen. Ich gehe kürzlich. Du hast ihn schon vor etwa 2 Wochen gesehen. Mhm. Diese Woche läuft er im Kino und du hast ein Review geschrieben. Wolltest du kurz zusammenfassen, was es geht? Es ist eine Verfilmung, eine Game-Verfilmung, obwohl. Ich finde, über das kann man dann diskutieren.
Jawohl. Also, ich muss schnell Luft nehmen, weil ich muss sehr, sehr viel sagen. Okay, also, Gran Turismo ist vom Neil Blomkamp, eben wie gesagt, im Kino seit dem 10. August, hat 126 Minuten Laufzeit und eben ist eigentlich keine wirkliche Game-Adaption, sondern die Verfilmung von Jan Mardenborough's doch außergewöhnliche Geschichte vom kompetitiven Gamer zum professionellen Rennfahrer, also eine wahre Geschichte. Über das kann man auch eben dann diskutieren. Im Film jedenfalls ist der Jan einer, der am liebsten, also er ist ein junger Teenager, ich glaube er ist 18, 17, wirklich so ein bisschen in dem Alter, und er würde am liebsten wirklich vom Morgen bis am Abend nur Gran Turismo zocken, weil im Game, da kennt er jede Rennstrecke von der Welt, jeden Bremspunkt, sogar jede Bodenwelle, weil das Game ist ja so hyperrealistisch und ja, wenn er nicht in so einer armen Familie geboren worden wäre, dann wäre er jetzt sicher schon selber Rennfahrer. Dann kommt tatsächlich eines Tages aber die grosse Chance, nämlich nachdem er an einem Gran Turismo Online-Turnier gewonnen hat, wird er zu der ersten Gran Turismo Academy eingeladen. Dort werden die besten Gran Turismo Gamer vom ganzen Kontinent in eine Art Bootcamp eingeschleust und zu Rennfahrern ausgebildet. Aber nur einem von ihnen winkt einer von den begehrten Plätzen im Rennstall von Nissan und damit eine echte Profikarriere im Rennsport. Und das ist natürlich klar, dass der Jan Mardenborough das unbedingt packen will, die Chance auch trotz unfairer Konkurrenz und harten Bedingungen. Und ja, das sind Traum. Wahrt wird und das ist alles natürlich erst der Anfang. Und Leute, lass mich schnell eine kleine Klammer eben bezüglich Game-Adaption öffnen. Wenn man an Game-Adaptionen denkt, dann muss man lang denken, bis man einem eine gute Adaption in den Sinn kommt. Ich meine, kommt euch jetzt gerade sofort eine in den Sinn? Jetzt.
Lass uns fast Super Mario, nicht, weil wir gerade darüber geredet haben, kommt mir Super Mario noch in den Sinn. Aber der nächste ist dann eben schon Uncharted.
Et voilà! Detective Pikachu.
Okay, nicht schlecht. Super Mario hätte jetzt gesagt, ist ein Animationsfilm, lange aber gleich lang gelten. Detective Pikachu ist nicht schlecht. Ja, und dann wird es schon schwieriger. Wenn Uncharted dann Platz 3 ist, ist es schon ein kleiner.
Hey, aber es gibt im Fall schon mittlerweile ein paar. Auch wenn es wirklich. Aber jetzt fallen mir jetzt gar nicht ein, aber ich finde, mittlerweile gibt es eine Handvoll.
Eine Handvoll, aber Hitman man muss
auch okay gewesen.
Okay. Die Frage ist halt natürlich, was macht so schwierige Game-Verfilmung? Ist es, verstehen Studios die Essenz vom Game einfach nicht? Oder die Faszination, Charaktere? Ich finde einfach, ich glaube, meine Theorie ist, Games sind eine interaktive Erfahrung und Film nicht. Film konsumiert man passiv. Und allein von dem ergibt sich halt schon so eine Schere. Man sitzt als Gamer im Saal und will die gleiche Art von Erfahrung, von Nervenkitzel, von Aufregung erleben, wie man es beim Gamen hatte. Und das stellt sich halt beim Film nicht 1:1 so ein. Und dann macht es im Hirn halt irgendwie einfach ein bisschen so wie Uncanny Valley Effect. So, ich glaube, irgendwie die Adaption gefällt mir nicht so. Man hat halt einfach ein bisschen so, wie sagen wir denn, Sachen, die auseinandergehen. Ich mache jetzt die Klammer wieder zu. Warum habe ich euch das erzählt? Eben, weil es ja keine Game-Adaption ist. Gran Turismo ist die Verfilmung vom Leben vom Ian Martinborough und meine Erwartungen sind darum nicht wie einmal bei Game-Adaptionen eher ein bisschen tiefer, wo ich dann sage, ja, Uncharted, so schlecht ist jetzt gar nicht mal gewesen. Sondern ich denke so, hey, wir haben den Regisseur, den Neil Blomkamp, der hat District 9 gemacht. Das ist kein No-Name, der hat Talent und wir haben eine doch recht verrückte Geschichte. Es könnte auch doch mal einen guten Film dabei rauskommen. Ich muss jetzt nicht angehen und sagen, nur weil es eine Game-Adaption ist, muss ich meine Erwartungen tief setzen, sondern ich dürfte da, glaube ich, schon ein bisschen etwas erwarten. Das ist nicht passiert, bei mir nicht jedenfalls. Und da haben wir im Vorfeld gemerkt, mit dem Film haben wir ein bisschen unterschiedliche Meinung. Ich glaube, da haben wir noch spannende Diskussion vor uns. Was mich vor allem genervt hat, ist die riesen Sammlung von Klischees im Film. Und das sind natürlich kleine Klischees, sind Kleinigkeiten. Man kann sich natürlich über alles aufregen, aber für mich war es einfach so viel gewesen, dass ich es irgendwann mal nicht mehr können ignorieren. Zum Beispiel im Teamradio, da hast du Dramatik pur. Der Jan schreit, ich kenne die Strecke, ich habe sie schon 1000 Mal bin ich sie schon gefahren. Und sein Rennstallchef sagt, nein, nur im Spiel, das ist aber die Realität. Und er, vertrau mir, ich weiß es. Und plötzlich findet er eine komplett neue Rennlinie, die irgendwie in 100 Jahren Renngeschichte kein Fahrer je vor ihm gefunden hat. Und natürlich fährt er damit allen um die Ohren, weil er hat sie im Game gefunden, wo es physisch gar nicht möglich sein soll. Oder anderes Beispiel, in dem Film bekommen sämtliche Fahrer ständig in der Warm-up-Runde Briefings über ihre Konkurrenz, über Streckeneigenschaften, über lebenswichtige Anweisungen zu ihrem neuen Auto, wo gerade eine Szene vorher frisch mit dem Flugzeug reingeflogen ist. Hey, es gibt im Fall Trainings in der Rennszene, es gibt Qualifying. Es passiert nicht unmittelbar vor dem Startschuss, dass man so wichtige Informationen über das Teamradio reinbekommt. Und natürlich, fast jedes Rennen in diesem Film endet mit einem Fotofinish, weil es muss ja dramatisch sein.
Also es sind so die typischen Hollywood-Sportfilme, Klischees eigentlich.
Alle werden abgeführt. Alle werden natürlich abgeführt. Und natürlich werden die auf der Strecke tun sie sich gegenseitig abschiessen, als ob es ein Wrestling-Film wäre. und dann sagt irgendwie der Martinborough wird abgeschossen und dann sagt der Marketing-Chef, der vom Orlando Bloom gespielt wird, so, ja, siehst du, der hat das Zeug nicht zum richtigen Rennfahrer. Und ich habe nur gedacht, so, Alter, der ist abgeschossen worden, was will er machen? Und der Martinborough sagt dann auch zu dem, der ihm abgeschossen hat, hey, du hättest mich können umbringen. Und der so, ja, das ist Rennsport. Und ich, nein, ist nicht Rennsport. Also, jede halbwegs geradeaus denkt die Rennleitung von dieser Welt, würde den anderen sofort disqualifizieren. Aber nein, in dem Film ist der Martinborough der, der sich offenbar nicht hätte sollen abschiessen lassen, wie auch immer. Aber hey, es gibt noch mehr
Klischees. Aber das kommt ja tatsächlich manchmal vor. Also, ich beobachte das nur am Rand. Aber manchmal kommt das tatsächlich vor, dass die einander mutwillig so ein bisschen.
Also, die gut, also so wie es in dem Film passiert
ist. Das nicht.
Also, das ist nicht übertrieben hoch 10. Und das eben, wie gesagt, es geht ja um Dramatik. Der Film, am Schluss muss Geschichte dem Film dienen und nicht der Film der Geschichte. Das ist mir schon klar. Aber eben, wie gesagt, es ist nicht eins, zwei Mal, wo es ein bisschen so ein Klischee hat, wo alle Rennfilme haben, wo ich gesagt habe, ja, okay, ist easy, sondern es hat einen Haufen, also weißt du, Academy-Teilnehmer, die auf der Rennstrecke kotzen, weil sie sind Gamer sind unsportlich, oder die wenige zwei Quoten weibliche Gamerinnen, die es haben natürlich gefärbte Haare, weil es sind Gamer-Girls und alle Gamer-Girls haben gefärbte Haare. Wenn einer einen Unfall baut, dann sagt der Rennchef, ja, gibt es mir das im Game extra Punkte und so, und da ist natürlich Product Placement an Gogo und ganz ehrlich, wenn der...
Das habe ich mir fragen, wie viele Playstations sieht man im Film?
Hey, einige. Und man sieht auch viel Ingame-Szenen. Klar, es ist Gran Turismo. Es ist mir schon bewusst, dass das muss dabei sein muss. Aber es ist einfach wirklich die Hülle umfüllen. Und wenn ich nicht wüsste, dass der, jetzt muss ich schauen, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, der Kazunori Yamauchi, nur unter Anführungs- und Schlusszeichen der Vizepräsident von Sony Computer Entertainment ist und eben der Schöpfer von der Gran Turismo-Reihe, nach dem Film würde ich meinen, er ist Gott. Weil so wird er jemanden behandelt in dem Film. Ich weiss nicht. Also, ich habe auch positive Sachen zum Film zu sagen. Aber zuerst frage ich mal dich, Phil, haben dich denn all diese Sachen nicht genervt?
Hey, ich schaue das im dritten von meiner Notizen habe ich auch schon ein bisschen viele Klischees. Ich bin aber komplett umgekehrt in den Film. Ich habe von Anfang an den Trailer gesehen, von hey, Gran Turismo, ich möchte mit dem Game, ja, früher auch gespielt, da kann ich nicht speziell viel anfangen. Ich habe mal gefunden, das klingt auch sau dumm für einen Filmkonzept. Nach dem Trailer hast du dann gesehen, ja gut, die machen einfach einen Rennfilm. Gut. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es eine wahre Geschichte ist. Und ich hatte wirklich, glaube ich, hatte das perfekte Mindset für den, weil eigentlich keinen Bock hatte, zum Montag die Pressevorführung zu gehen. Und nein, dann hat mich der wirklich recht abgeholt. Also ich meine, er fängt dann irgendwie schon an mit, ich finde, er ist, was da sehr wichtig ist bei so einem Rennfilm, ich finde, die Rennszenen sind eben geil, die sind geil gefilmt. Wirklich, das ist so ein Kinofilm, da rühren sie richtig. Also richtig geiler, hoher Sound. Und ich meine, ich bin gar kein Autofan. Aber das ist einfach, das hat irgendwie Spass gemacht, oder? Und genau, dann bin ich wie so in der, ich bin ja manchmal genau in der Position, wo du bist, Luca, dann stört mich das alles und dann kann ich nicht drüber hinwegsehen. Und jetzt da bin ich wie so in der Strom von dem Film hinein, hat mich dann einfach dann mitgerissen, so, eben, dann lässt du einfach über dich abprasseln, die Klischee, er mit seinem Vater, wo natürlich, hey, gehen wir gut shooten, er so, nein, ich will gamen. Und dann hast du gesagt, ja, klar. Wirklich, für mich hat es perfekt gepasst, für mich ist es dann eben doch ein Game-Verfilmung und nicht ein, ich habe es, glaube ich, irgendwie gesagt, für mich ist es ein bisschen eine Mischung aus Ford vs. Ferrari, aber irgendwie einfach so klischeehafter halt, oder eine Mischung zwischen Ford vs. Ferrari und Fast and the Furious. Oder? Okay. Weißt du, so ein bisschen, er ist irgendwo ein bisschen locker, aber hat dann, also mich hat es dann auch überrascht mit der Dramatik damit. Ich habe gerade gesehen, man sieht es im Trailer, was passiert. Ich habe nichts von dem gewusst. Darum, für die, die es jetzt gar nicht sehen, sage ich es jetzt einfach auch nicht, aber es ist, ja.
Ja.
Jedenfalls passiert einfach, und dann habe ich mich schon gefragt, shit, und wie bringst du jetzt da wieder so die typische Rennspannung rein, weißt du, wo wieder so, ja, man muss ja gewinnen und du, man geht ja schon davon aus, dass das irgendwie gut rauskommt, obwohl ganz sicher bin ich nicht gewesen. Hey, nein, aber wirklich ganz, ja, ich habe auch die Klischees, weißt du, das sind der Coach sozusagen, wo die, wo natürlich finden, hey, ich könnte das alle nicht, das sind alles Flaschen, ich habe schon vergessen, dass ihr je könnt ein Rennauto fahren. Das nehme ich aber an, das wird viele gedacht haben, dass er noch so einen Walkman muss haben, weißt du, weil Retro muss fängt überall drin vorkommen. Jeder muss irgendein altes huren Gerät haben. wie gesagt, irgendwo ein saudumme, ach genau, das habe ich geschrieben, die saudumme Unterhaltung, die er da mit dem Mädel führt, der Jan. Einfach, der Dialog ist einfach so dumm gewesen irgendwie. Und weißt du, 10 cm klebt sie in meinem Gesicht. Das findest du wie so, also ich meine, mach doch einfach gerade um.
Ja,
also
genau.
So viel lesen hätte sogar ich als Kind können. Ich habe Frauen nie können lesen, aber die. Also bitte.
Mit dem Doomy Eyes und so. Also,
ja. Aber eben der Harper, Harbour heisst er, glaube ich.
David Harbour, ja, der Schauspieler von Stranger Things.
Der, ich finde, der spielt halt gut. Der Legolas, habe ich gefunden, ist lustig. Wie heisst er? Der Orlando Bloom. Er hat einfach mal eine andere Rolle gespielt, das habe ich noch interessant gefunden. So der, ich finde, die Schauspieler sind okay. Der Jan ist jetzt sicher nicht der Beste, aber der, finde ich, hat auch seinen Job echt gut gemacht. Und mit den anderen, die dann so als, die Mechaniker, die dann immer so als Noob beschimpfen. Und ich dachte, das würde ich dir nicht sagen, Mann, oder?
Das würde es ziemlich sicher nicht.
Aber sie immer so, Noob. nein, es ist...
Es menschelt ja überall, auch in Rennstellen menschelt. Aber ja, so krass angefeindet wird, glaube ich, kein Fahrer von seinen eigenen Mechanikern wie der arme Jan in dem Auto, wo wirklich von allen fertig gemacht wird. Ja, der David Harbour habe ich auch locker den besten Part vom Film gefunden. Er hat schon in Stranger Things, glaube ich, ist ein bisschen so Publikumliebling in dem Film. Er ist natürlich im fiktiven Charakter, den hat es nicht gegeben im Jan Martinborough seiner Geschichte, aber trotzdem, der ist der Beste. Eben, wie du sagst, das mit der Wahrheit, mit diesen Sachen, das, was du ansprichst in der Mitte des Films, ist tatsächlich passiert, aber in der chronologischen Reihenfolge erst eigentlich nach dem Ende des Films selber. Ja. Also sie haben, ich sag mal, Drehbuchautoren haben die wichtigsten Eckpunkte von Jan Martinborough in der Karriere abgehackt, aber teils in so einer derart veränderten Reihenfolge, damit es halt eben besser in einen Hollywood-Drei-Akt reinpasst, dass für mich irgendwie Drive to Survive auf Netflix schon eher ein Wikipedia akribisch Wikipedia-Eintrag ist. Bei dir, die das kennen, Drive to Survive ist eine höchst überdramatisierte Serie über die Formel 1, wo sogar die Fahrer selber einmal darüber lachen, wie da Feindschaft und Konkurrenz reingedichtet wird in der Formel 1, was es eigentlich gar nicht so gibt. Zwei, die da Todfeinde sind in der Serie, haben eigentlich im echten Leben, sind die beste Kollegen und so Zeugs. Und ja, Aber eben, ich sage mal so, das kann einem nur stören, wenn man tatsächlich am Ian Martinborough seine Geschichte kennt und sie nachrecherchiert. Wenn man sie nicht kennt, dann ist das natürlich wie egal. Dann ist der Film gleich eine spannende Story. Eben, ich kann auch Positives zum Film sagen. Ich finde ihn tatsächlich eigentlich nie langweilig. Es passiert immer etwas, oder fast immer. Es hat ein gutes Tempo, also man kommt gut durch den Film durch. Es sind ja doch zwei, was sind das, habe ich gesagt am Anfang, zwei... Ja, 126 Minuten, oder? Und da kommen wir gut durch. Die Rennaction, wie du gesagt hast, Film, bin ich voll bei dir. Die ist super inszeniert. Ich kann es locker auch mit Rush aufnehmen von Ron Howard, der sehr authentisch inszeniert ist. Und der Ian Martinborough, der echte, hat auch im Film als Stuntfahrer mitgewirkt, was ich noch ein cooles Gimmick finde. Also okay. Zum Wissen, dass er auch dort tatsächlich. Aber ja, eben. Also man muss wirklich der Richtung, wenn man den Mindset hat, wo ich kann, wo ich es gewagt habe, ein bisschen mehr als eine Game-Adaption zu erwarten, weil es ja eigentlich keine Game-Adaption ist, und sich dann halt wirklich über die Klischees anfängt aufregen und man anfängt zu zählen tut, wie viele davon drin sind, das ist sicher ein Film, wo CinemaSin, der YouTube-Channel, die es kennen, zerrissen wird.
Die werden Freude haben.
Die werden Freude haben. Aber sonst, hey, wenn man die Erwartung ein bisschen zurücksetzt, von der Machart her, handwerklich, ist er wirklich gut. Da wird jetzt der Film nicht unnötig zerrissen. Er ist dadurch wirklich auch geil gemacht.
Aber es ist nicht der nächste Film, der Milliardengrenzen wird knacken.
Nein, wahrscheinlich nicht. Nein.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch gut erfolgreich wird. Weil irgendwie, eben, ich habe das Gefühl, das ist so ein, Fast and Furious ist, das ist nicht das gleiche wie das. Aber es ist auch so ein nicht allzu ernster, unterhaltsam. Eben, spricht ein bisschen die Gamer an, darum ist er auch... Muss er nicht immer zu tiefgründig sein, aber ich bin dann gleich noch überrascht gewesen, weil in der Mitte habe ich dann gleich noch ein Tränchen verdrückt. Das ist dann irgendwie noch, hat mich dann gleich noch verwünscht dort. Und ich habe noch geschrieben, hey, in einem Gran Turismo-Film, what the fuck, man, das kann ja nicht sein. Nein, aber ich bin sehr überrascht gewesen. Eine Kritik kann ich auch noch, und ich müsst ihr halt geschwind in Minuten skippen, wenn ihr eben den Spoiler jetzt nicht hören wollt, wo man im Trailer auch sieht, aber
5, 4, 3, 2, 1, genau. Jetzt.
Er baut einfach einen Unfall und das ist eben in echt passiert. Dort ist ein Zuschauer ist ums Leben gekommen. Und ich habe dann eben gefragt, wie kommen sie denn da jetzt wieder zurück? Sie schaffen es irgendwie. Aber wenn er dann wieder anfängt, und dort habe ich mich übrigens auch gefragt, wirklich Nissan wird das weiterführen? Ich meine, das ist mega krass, oder? So marketingmäßig. Anyhow. Aber wenn sie dann wieder anfängt zu fahren und dann sagt er, also komm, let's be immortal. Weil vorher sagt er, wenn du fahrst und gönnst, dann wirst du unsterblich. Und ich habe auch gefunden, das ist schon sehr makaber, wenn jetzt du da von immortal redest, während du gerade einen umgebracht hast.
Das also, ist wirklich ein
Der Satz, hey, hast du den wirklich, da haben sie sich nicht so überlegt. Okay, never mind. Aber sonst, wirklich, ich habe ihn sehr unterhaltsam gefunden. Bin aber viel, viel mehr gespannt auf den nächsten Film, den du schon gesehen hast, und zwar den neuen Turtles-Film, Mutant Mayhem.
Jawohl, genau. Dann bin ich am Samstag schauen mit den Kollegen. Da habe ich nicht an einer Pressevorführung gesehen. Darum läuft er auch schon ein bisschen länger, nämlich seit dem 3. August. Hat eine sehr angenehme Laufzeit von 99 Minuten. Und Regie geführt haben der Jeff Rowe und der Kyra Spears. Keine beide nötig. Ich habe geschaut in ihre Filmografie. Der Jeff Rowe hat zum Beispiel das Drehbuch vom... Ah, shit, jetzt habe ich natürlich den Namen gehört. Ich habe mir vorher gemerkt, egal, es ist auch nicht so wichtig. Es sind jetzt nicht die bekanntesten Namen, haben auch nicht die bekanntesten Filme gemacht, sind relativ Newcomer. Und Turtles Mutant Mayhem ist tatsächlich ein Film, der sich eher auch ein bisschen als jüngeres Publikum richtet. Um was geht es? Natürlich um unsere Lieblingsschildkröten, Leonardo, Raffaello, Donatello und Michelangelo. Und zusammen mit ihrem Sensei und Adoptivvater Splinter leben die versteckt in der Kanalisation, essen Pizza und sind im Geheimen Ninjas. Und im Film kommen dann andere mutierte Viecher. Ihre Anführer ist der Superfly, im Original übrigens vom Ice Cube gesprochen. Und sie verfolgen einen geheimen Plan, der zum Ziel hat, dass am Schluss die ganze Menschheit unterdrückt wird, weil ein wichtiger Punkt im Film ist, dass die Menschen Mutanten halt nicht gern haben, weil sie sind anders, darum werden sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und wenn ich das so erzähle, glaube ich, geht allen jetzt schon das Licht auf was die Moral von der Geschichte hinauslaufen wird. Ja, und eben, es gibt ja Filme, Teenage Mutant Ninja Turtles, Filme wie Sand am Meer, aber ich finde es noch krass, ich habe mal darüber nachgedacht, in den meisten Filmen, wenn du ihr Alter würdest schätzen, würdest du sagen, Turtles sind so in ihren 20er. Ja. Vielleicht auch mal Anfangs 20er, vielleicht mal Mitte 20er, aber du würdest eigentlich nicht Teenage Mutant Ninja Turtles mit Teenager im Alter von, ich sag mal, 13, 14, 15, Oberschulalter verbinden. Bei den meisten Verfilmen jedenfalls nicht. Und das ist jetzt aber eine, die das mega stark macht. Also die Turtles sind jung, auch April O'Neil, die im Film vorkommt, sind sehr jung. Und entsprechend ist auch der Humor eher ein bisschen auf das Alter ausgelegt. Der ganze Film ist sehr humoristisch, hast weniger ernste Momente. Es ist wirklich so ein bisschen der Film für Jugendliche. Vielleicht auch ein bisschen nicht für alle gemacht. Ich habe es jetzt für einen 99-Minuten-Film überhaupt nicht schlimm gefunden, dass der Film mehr auf den Humor setzt, auch halt ein bisschen mehr auf den Teenager-Humor und jetzt nicht irgendwie mega deep geht und nicht mega tiefgründig ist. Aber vielleicht, also auch mit den Kollegen, die ich geredet habe, die haben alle ein bisschen eine andere Art von Film erwartet. Also wenn du es vergleichst mit The Amazing Spider-Man, sondern Spider-Man Into the Spider-Verse, hat nicht die gleiche Tiefe, hat wirklich nicht die gleiche Tiefe, hat auch nicht die gleiche Gravitas. Aber der Vergleich kommt trotzdem, weil, was sofort auffällt, wenn du den Trailer schaust, die Animation ist wieder ein bisschen so speziell. Du hast wieder ein bisschen so weniger Frames, also weißt, Frames pro Sekunde sind ein bisschen reduziert. Alles wirkt ein bisschen so skizziert und nicht fertig.
Es sieht wirklich geil aus.
Es sieht wirklich geil aus, ja.
Aber genau, also ich habe das Gefühl, was man aber schon den Unterschied sieht bei Spider-Verse, wie immer, Cross, bla bla bla, der hat im Trailer, siehst du schon die 10 verschiedene Stile, sozusagen, die der benutzt. Da ist es der gleiche, also ist überhaupt nicht negativ. Der Spider-Verse ist ja wirklich, das stimuliert die fast ein bisschen fest. aber ich finde auch, der sieht huere geil aus. Ist das beim Schauen auch so?
Ja, ich find das wirklich, also vom künstlerischen Aspekt her, ist der Film ein Eye-Candy pur. Also aber wirklich schön gemacht eben, weil die Hintergründe alles wirklich so zeichnet und skizziert, teils nicht einmal so fertig. Es ist nur so überall so Hilfslinien und so Zeugs. Aber es ist wirklich geil gemacht. Es sieht gleich, also wirklich, ja, es ist schwer zu beschreiben, man muss wirklich das gesehen haben. Es ist auch etwas wieder mal völlig anders als der übliche Disney-Pixar-Stil, wo ich sag mal die Animations- Film von den letzten 20 Jahren, jedenfalls die westliche, mega geprägt hat. Oder? Jetzt sieht man langsam, ein bisschen bricht man aus dem aus mit so etwas wie Spider-Man, wie den Turtles. Und dadurch habe ich den Film mega, mega schön gefunden.
Hey, es erinnert mich auch ein bisschen an die Claymation-Sachen. Weißt du, die Figuren, die aus, wie heisst das, Clay auf Deutsch?
Ja, Ton, nein, oder Knet.
Genau, die Knet-Sachen, da Wallace und Gromit und so. Ja, so ja. Irgendwie die Figuren erinnern mich auch ein bisschen an das. So ein bisschen.
Ja, hat etwas. Es ist zwar natürlich nicht mit Knack gemacht, aber so vom, jetzt wo du sagst, so wie sie gestaltet sind, wie sie sich auch mal auch ein bisschen bewegen, das hat etwas von dem. Aber auch das fließt irgendwie rein. Es ist wirklich cool. Also es gibt nicht allzu viel über den Film zu sagen, es sind 99 Minuten. Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, weil ich keine Kinovorstellung gefunden habe im O-Ton, aber aus anderen Kritiken lese ich, dass eben der Ice Cube tatsächlich sehr gut soll sein. Er wird mega gelobt. Im Originalton ist auch der Jackie Chan dabei als geil. Splinter. Geil. Der Splinter ist nicht der Sensei, den man aus den anderen Turtles-Verfilmungen kennt. Der ist ganz anders. Ich verrate jetzt nicht, aber er ist auch. Das habe ich einen lustigen Touch gefunden, wie sie ihn gemacht haben. Und dann eine Legende wie Jackie Chan, wo ich natürlich noch sprechen würde. Schade, habe ich es auf Deutsch gesehen. Aber auch der Bösewicht, eben der Superfly, der vom Ice Cube gesprochen wird, auch auf Deutsch habe ich den cool gefunden. Ist ein guter Bösewicht gewesen. Ja, also.
Der Seth Rogen habe ich gesehen, spielt auch mit.
Ja, der Seth Rogen, ich glaube, der John Cena, die spielen Bebop und Rocksteady.
Geil!
Tönt der Seth Rogen wie der Seth Rogen?
Ja.
Ja, das kann ich
nicht. Also, ich sage jetzt ja, weil ich habe seine deutsche Synchronstimme gehört. Aha, und sofort gedacht, im Original ist das sicher der Seth Rogen.
Aber der passt auch zu dem. Das ist eine gute Besetzung, finde ich. Es passt ja. Die Dödel. Und der tönt ja immer wie ein Dödel.
Ja, voll.
Sehr lustig. Nein, ich glaube, es ist... Genau, ich nach dem Trailer habe ich gedacht, der ist vielleicht ein bisschen, soll man sagen, anspruchsvoller, aber ich glaube auch so, dass das sieht und tönt nach einem sehr unterhaltsamen, wenn jetzt auch nicht mega anspruchsvollen Zeichentrick freue ich mich. Ich habe auch gesehen, bei Zwinti läuft er auch nur Deutsch, von dem vielleicht muss ich dann warten, bis wir in die Heike schauen.
Vielleicht besser, ja.
Ja. Also gut. Komm, dann hüpfen wir noch eins weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, und wie könnte es anders sein? Wir reden über Baldur's Gate. Das für viele sicher das Spiel vom Jahr. Wenn es nicht Zelda ist, dann ist es vielleicht das. Ich habe gesehen, das hat auf Metacritic sogar die höhere Wertung. Offenbar. Ich habe es nicht gesehen, jemand hat es geschrieben.
Aber erst bei 14 Reviews, also.
Was, wirklich?
Ja.
Hey, gut, stimmt, man kann kein Menschen ein Review machen.
Aber ja. Das wird noch monatelang gehen, bis die Reviews reinkommen.
Guter Punkt. Da bin ich gespannt. Das geht nicht viel höher. Baldur's Gate, genau. Ist noch lustig, ihr habt ja den Lukas, stimmt, hat sogar noch viele Berührungspunkte mit dem, weil es geht um Dungeons and Dragons. Baldur's Gate ist ein so ein klassisches Rollenspiel, eben die Fortsetzung von Baldur's Gate aus dem Jahr 2000 ist der letzte Teil gekommen und das ist damals so ein du siehst es aus der Vogelperspektive, so kleine Männchen und so, du steuerst eine Party in einer Fantasy-Welt, das ist ja heute noch so, noch sieht es viel hübscher aus natürlich. Die anderen sind von BioWare gewesen, oder? Die noch ein Mass Effect und all das Zeugs gemacht haben. Und das jetzt ist von Larian, das ist ein belgisches Studio, wenn es mir recht ist, und die sind mit Divinity Original Sin die den Durchbruch gehabt. Und so sieht es dann auch gerade aus. Also ich finde, der Stil ist praktisch 1:1 von dem. Klar, nebeneinander sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Um was geht es? Du fängst es gerade irgendwie an in so einem... Du bist irgendwie ein fliegender... Es sieht aus wie ein Raumschiff, so ein lebendiges aber. Und bist dort von irgendwelchen Mindflares entführt worden, wo dann nachher... Das sind die, die man aus Stranger Things kennt, vielleicht die meisten so... Cthulhu, H.P. Lovecraft-Figuren und die tun dann... Das Intro ist, wie soll man sagen, sehr explizit. Also wirklich, es kommt so ein komischer, hure Wurm mit so spitzigen Zähnen, was durchs Auge hinein. Und der Hirnwurm, um den geht es dann irgendwie, der willst du loswerden oder nicht, je nachdem. Und viele andere haben das auch. Das Raumschiff, was immer crasht. Und dann dieses Abenteuer fängt an. Und die Rollenspiele, die sind eben immer, du hast eine Party aus 5 Leuten, du machst am Anfang deine Figur, die kannst auswählen aus, ich glaube, 9 Klassen, später gibt es noch Unterklassen, gibt natürlich diverse Rassen wie so komische Drachenviecher, Zwerge, Halbelfen, Halbling, alles mögliche. Und ich habe die Gethenki oder irgendetwas habe ich genommen, weil einfach, die habe ich noch nicht gekannt. Und genau, was jetzt eben eigentlich das Spezielle ist an diesem Game, vielleicht auch im Gegensatz zum Divinity Original Sin. Selbst hat es auf einem eigenen Regelwerk basiert. Also wenn du kämpfst und so, was dort im Hintergrund passiert, kommst du oft auch gar nicht mit über. Und da ist es jetzt so, du läufst um mit deiner Party, erkundest die Welt und dann Kämpfe sind rundenbasiert. Und bei allem, was du machst, basiert es auf dem Dungeons and Dragons Regelwerk. Das heisst, es wird wirklich manchmal aktiv, manchmal im Hintergrund werden Würfel gewürfelt. Und die Würfel gibt es mit ja verschiedenen vielen Zahlen drauf, oder? Es gibt so da den D20, Dice 20, das ist der Würfel mit 1 bis 20 Zahlen drauf. Und es gibt aber auch Setting mit 6, mit 8 und so, ganz verschiedene. Und das heisst, manchmal würfelst du die, wenn du in Unterhaltung bist und jemanden möchtest, keine Ahnung, einschüchtern. Und wenn ich bin zum Beispiel ein Barbar. Und dann bin ich gut im Einschüchtern und habe natürlich das noch so geskillt. Und dann habe ich dort ein 2x 20er Würfel oder so. Und ich muss dann vielleicht ein 15er würfeln. Und das heisst, 15 aufwärts ist der Wurf ein Erfolg, unten dran ist es ein Fail. Manchmal bist du vielleicht inspiriert, dann kannst du nochmal ein zweites Mal würfeln. Und ich habe einfach wirklich gemacht, wie es Simon gesagt hat, ich versuche nicht immer zu laden. Du kannst da Quick Save, Quick Load, kannst wie blöd. Im Kampf, überall. Aber es ist eben, und darum sage ich, der Luca hat da vielleicht einen Berührungspunkt, weil du spielst ja immer noch, glaube ich, Dungeons & Dragons das Richtige, oder?
Ja.
Und Zap funktioniert ja, du bist ein Dungeon Master und die Leute interagieren mit dem, fragen, hey, ich würde gerne in diesem Raum das und das machen, kann ich das? Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, weil ich habe früher schon viel so Spiel gespielt, wie Neverwinter Nights, was auf dem Regelwerk basiert. Aber da merkst du jetzt irgendwie wirklich, dass du... Oder ich habe wirklich das Gefühl, dass man so viele Freiheiten hat. Irgendwie, ja. Du kannst einfach Zeugs probieren. Also weißt du, Tommy, du hast ja auch schon gespielt, bist aber glaube ich noch nicht so weit, oder?
Ja, 4 Stunden habe ich jetzt, also wirklich noch am Anfang, ja.
Okay. Aber ich finde, es ist, ich meine, vielleicht mal Beispiel, oder? Relativ früh, ich meine, ich habe 25 Stunden gespielt, bin noch im ersten Akt und Level 5 jetzt gerade geworden. Also das Level ist ein bisschen anders als im Diablo.
Ja, aber das ist im Fall im echten D&D auch so. Also da kommt man nicht einfach Level auf Agogo. Das ist hart erkannt und jedes Mal, wenn der Dungeon Master dann endlich mal wieder verkündet, so und damit sind ihr alle ein Level aufgestiegen, macht alle
Das ist wirklich, ich finde das geil, das ist irgendwie, einerseits ist es nicht immer so der Stress mit, ah shit, was muss ich jetzt wieder alles skillen und so. Mhm. Es ist ja wirklich so, es kommt dann sporadisch vor, aber genau dann haut es auch rein. Dann hast du irgendwie, oh, jetzt hast du Level 3 Spells und so. Und Genau, am Anfang geht es zum Beispiel relativ gleich mal darum, es ist so ein Flüchtlingspunkt von Druiden und Thieflings, heissen die, glaube ich, mit so Hörnern, sind sich aus wie Teufel.
Mhm. Ah, genau, dort bin ich jetzt, ja.
Okay. Und die haben einen Konflikt miteinander und dann wird es von Goblins angegriffen und dann geht es schon dort los, dann sagen sie dir, ja, wir würden gerne hier weg, aber wir können nicht, solange die Goblins da sind. Das heisst, sollst du irgendwie drei Goblin-Leaders finden, obwohl ich glaube, selbst das kann variieren. Du kannst zu den Goblins gehen und einfach die gerade mal verraten, wenn du Lust hast. bei mir ist es dann gerade relativ schnell ausgeartet, weil die Druiden haben dann glaube ich irgendwie jemanden gekidnappt oder festgehalten von diesen Thieflingen und ich wollte die überzeugen, ist in die Hose gegangen, dann haben sie die gerade irgendwie umgebracht. Dann sind schon mal die Hälfte von diesen Leuten sind einfach alle verreckt. Während ich aber irgendwo etwas am Looten war, bin ich in einer Höhle, komme raus, da sind all die Leute, die Hälfte tot. Und danken mir alle, dass ich ihre Seite, mich auf ihre Seite geschlagen habe. Ich so, ja. ja. Danke, bitte. Und bin dann zu diesen Goblins gegangen und dann, und weißt du, ist auch so, normalerweise gehst du rein, musst dich gerade bekämpfen, weil Goblins dumm, böse. Und da kannst du aber auch einfach mit denen reden, je nachdem, wie du es machst. Also dann kannst du das Camp hineingehen und da gibt es diverse andere Sachen. Kannst du dann versuchen, denen zu helfen. Ich habe dann dort irgendwo in einem Keller irgendwie eine entdeckt, wo irgendetwas gesucht hat, wo ich dabei habe, per Zufall. Und ich so, ah, nein, das ist klar, ich helfe dir gerne, das Item zu holen. Und habe mich dann aber in den Dialog irgendwie verstrickt, ein paar Würfe verloren, dass ich dann gleich müssen irgendwie, entweder hätte ich kämpfen müssen, was eben ist stark gewesen. Und ich habe dann gesagt, gut, gehen wir die Thieflings, die noch gelebt haben, angreifen. Ich habe dann gedacht, ich kann sicher dann noch über die retten. Es ist aber schon gestanden, sobald du einen Long Rest machst, zu dem komme ich gerade, dann geht es los. Hey, ich kann es irgendwie verhauen. Es ist nicht anders gegangen. Ich komme zurück, wirklich alle tot. Nur noch Goblins dort. Wirklich hat niemand mehr gelebt. Und am Ende, wo eigentlich mich hätte sollen retten, der ist dann später in meinem Camp komm ich angreifen und dann ist wirklich auch der letzte Druid noch gestorben. Ich habe alle umgebracht. Es ist wirklich... Und weißt du, gestorben sind auch Hauptfiguren. Also weißt du, wo du hättest können deine Party aufnehmen. Ich glaube, mindestens zwei sind schon gestorben jetzt.
Ja.
Und genau, der Long Rest. Eben, das Spiel ist ja so, eben, du läufst in Nachtzeit um und genau, Kämpfer und basiert. Und du brauchst dann eben so Zauber und Angriff und so und die brauchen dann halt Aktionen oder...
Spellslots wahrscheinlich.
Ja, genau. Und die kannst halt einfach... Gewisse kannst du nur ein, zweimal brauchen. Und dann musst du wieder ausruhen. Du kannst auch Short Rest machen, dann drückst du einfach kurz. Das kannst du zweimal. Und für den Long Rest baust du wirklich dort, wo du bist, das Camp auf. Es sieht dann ein bisschen so aus, wie der Location, wo du bist. Und dann brauchst du einfach Ressourcen, so Food zum Long Rest. Hey, ja, und ich muss wirklich sagen, es hat mir wirklich zu den Ärmel genommen, weil es wirklich geil ist, dass du einfach kannst... Also, ich habe wirklich das Gefühl, es belohnt dich wirklich, dass du einfach versuchst, weiterzuspielen. Nicht einfach immer latsch, weil dann hat auch nichts Konsequenzen irgendwie, oder?
Ja, cool.
Ich glaube, ich würde es mir wie offen lassen für... Also ich habe schon wie von Zeug gelesen, dass einfach irgendetwas reinläufst und alle sterben von deiner Party, wo du keine Ahnung hast, was passiert ist. Weißt du, für solche Sachen würde es mir wie
ja, klar.
Die Saves würde ich brauchen. Aber sonst finde ich auch, es ist ja gerade das Lustige, dass du nie weißt, was für Konsequenzen es deine Aktionen werden haben. Eben, ich habe nur 4 Stunden gespielt, aber jetzt auch schon ein paar lustige Situationen gehabt. Und das Gefühl, dass eben alles irgendwie möglich ist. Du hast wirklich absolut keine Ahnung, was, in welche Richtung das sich entwickeln kann. Das ist schon recht geil. Ich habe zum Beispiel mit Tieren reden. Und dann habe ich so random mit einer Ratte geredet, die mich dann irgendwie zu einem Schatz geführt hat. Und so. Hat niemals gedacht, dass es zu irgendetwas führt. Das ist irgendeine random Ratte, die ich auf dem Weg gesehen habe. Das ist so geil. Das ist wirklich cool. Ich habe das Gefühl, du kannst dich wirklich stundenlang verlieren. Und das ist so ein Game, oder, wo du am besten ohne Ambition reingehst, dass es fertig spielst, sondern dass es einfach mal spielst und dich vor Welt lässt treiben irgendwie, oder?
Ich glaube, das Ziel ist auch bei diesem Game, also eben, ich habe es nicht gespielt, ich kenne nur das richtige Dienst, einfach so das Tabletop-Spiel. Jetzt haben wir das so, Tabletop-Fall.
Pen and Paper, ja.
Pen and Paper, genau. Aber was, also, das ist meine Frage euch, was ich gehört oder gelesen habe bis jetzt, ist auch ein bisschen so, es gibt nicht ein richtiges Meta in dem Spiel. Also es ist nicht ein, oh shit, wie skill ich, was ist die beste Skillung für meinen Charakter, für mein Ding, sondern das Ziel von dem Macher ist wirklich so, jeder und jede soll das Game so können spielen, wie sie oder er will, mit der Skillung, die sie oder er will, mit den Eigenarten von deinem Charakter und es gibt kein richtig und kein falsch und es ist... du kannst dich fast nicht verskillen, weil es führt alles irgendwie zum Ziel. Das Ziel ist nicht, dass du jetzt den mächtigsten Charakter, wo du irgendwie im Metagame gehst, YouTube-Videos schauen willst, sondern, wenn du Bock hast, keine Ahnung, einen Schwertkämpfer mit einer Salami als Schwert spielen, dann spielst du das. Es ist möglich. Es ist so, oder? Also,
ich glaube, es gibt garantiert gibt Sachen, die besser sind. Das ist ja einfach logisch, oder? Mhm. Aber das, finde ich, merkst extrem, dass... Weißt du, ich habe schon ein zugemülltes Inventar, das ist fast das Einzige, was mich stört. Zu viel Items, wo ich nicht weiss, ist jetzt der Totenschädel wirklich zum Wegwerfen oder brauchst du den irgendwo, um ihn auf einen Slot setzen, irgendwo in einem Dungeon.
Das kommt ja wirklich so, vor in dem Game. So, du hast nie etwas, ja.
Das ist ein
Müll ist oder wichtig wird sein. Ja.
Aber krass ist ja schon, die Zauber, die sind ja wirklich alle aus Dungeons and Dragons und die sind... Weißt, oft ist das Gefühl, was wirst du das je brauchen? Weißt, Gedanken lesen. Aber du kannst das zum Teil wirklich im Kampf dann brauchen.
Ah ja, ja.
Und das ist schon, darum da merkst du, man sagt das immer, der Weg ist das Ziel. Aber da ist es halt tatsächlich so. Und es ist sicher ein Spiel, wo du dir auch ein bisschen musst selber den Spass machen, weil ich glaube, du kannst es langweilig spielen. Mhm. Weißt, wenn du einfach, ich weiß auch nicht, eben, nur immer irgendwie auf alles auf Damage würdest machen und so, dann kommt dir sicher easy durch. Aber es ist halt schon lustiger, wenn du irgendjemanden nimmst, oder dann, keine Ahnung, dem tötest einen, dann kannst du den gerade wiederbeleben und dann hetzest du den auf der anderen oder du kannst auch Sachen stapeln und so. Weißt, du kannst irgendeine Kiste drauf stapeln. Vielleicht kommst du irgendwo an einen Ort, wo du vorher nicht gewesen bist. Kannst
ja, so bin verstecken. Ich aus dem Gefängnis geflüchtet, wo ich im Gefängnis gelandet bin. Ja.
oder ich habe zum Beispiel auf dem... Jetzt bin ich mit einem Schiff unterwegs gewesen, und dann hat mich ein anderes gekommen und dann war klar gewesen, okay, das endet immer ein Kampf. Und dann eine Antwort war, hey, kick ihn einfach ins Wasser. Dort habe ich mal safe gescampt, weil ich jetzt einfach wollte, dass das funktioniert, weil ich auch wollte schauen, was passiert. Habe ich ihn ins Wasser gekickt und dann die anderen vier waren aber noch dort gewesen. Und dann habe ich gemerkt, hey, geil, beim einen habe ich zum Beispiel so einen Ring gefunden, wo ich teleportieren kann. Da habe ich mich immer neben sie hin teleportiert. Das ist aber eine Aktion, ich heisst, ich kann nicht in der gleichen Runde gerade auch noch schöpfen, aber es hat dann meistens gelangt, wenn sie mich vorher reingeschöpft haben. Und dann habe ich etwa drei von denen reingeschöpft, wirklich geil, am Schluss nur noch einen müssen killen. Und dann merke ich, ja scheiße, die kann ich ja jetzt gar nicht looten. Weil ich gar nichts Wasser berührt habe. Das war ein bisschen scheiss. Oder das Schöpfen ist eh geil. An einem anderen Ort mit so komischen Zwergen und so, das war einfach geil gewesen. Es ist so lang gegangen und ich du machst eine Quest, weil die eine Mine ist eingestürzt, willst du denen helfen, dann bin ich irgendwo wieder völlig woanders hingekommen, irgendeine geheime Tür gefunden und per Zufall finde ich dann eine, die ich eigentlich auch gesucht habe, die irgendwie Sprengstoff hat. Bei der musst du aufpassen, dass es nicht selber die Luft jagt. Dann hilfst du aber anderen Zwergen, die eine Fehde haben mit diesen Zwergen und dann artet sie in einen riesigen Kampf aus, wo aber dann wirklich, ich hatte keine Chance gehabt, weißt du, keinen Rest gemacht. Weil ich nicht können, weil dann eben sonst wieder etwas passiert wäre. Und dann alle miteinander gekämpft. Und wir haben dann gewonnen. Und sind nur noch drei von denen, die mir geholfen haben. Aber das sind also Sklaventreiber gewesen. Und ich habe gedacht, fuck, ich wollte die jetzt eigentlich noch umbringen, weil sonst gehen sie dann mit ihren Goblin-Sklaven, hauen sie ab. Und du weißt, wenn du jetzt weggehst von da für den Rest, dann sind sie weg. Mhm. Aber Kampf wäre wirklich nicht möglich gewesen. Weißt, kein Tränk mehr gehabt, kein Leben mehr gehabt, nichts. Und dann habe ich auch gefunden, hey, aber da hat es überall Lava. Und dann habe ich einfach gewartet, bis der eine rumläuft, habe meine Figuren positioniert und du kannst eben auch, wenn nicht kämpfst, rundenbasiert dich bewegen. Mhm. Dann habe ich gewartet, bis er in der Lava steht, Pause drückt und dann Kampf initiiert, einfach in die Lava reingeschöpft. Und dann den zweiten habe ich auch gerne reinschöpfen und den dritten habe ich dann easy bekämpfen. Hure geil gewesen. Und den einen habe ich sogar looten, weil er näher genug an einem Stein in dem Lava war. Super gewesen, wirklich. Einfach alle umgebracht, den Goblins geholfen, den Loot mitnehmen. Grandios gewesen, wirklich.
Eben, Kreativität wird dann wirklich belohnt, oder?
Das ist cool, Und das Kampfsystem, das ist mir vorhin nicht bewusst gewesen, es hat mich mega an, so wegen Positionieren und so, hat mich mega an XCOM erinnert, eigentlich. So.
Stinkl, ja.
Also nicht genau das Gleiche, aber trotzdem, du musst Dinge irgendwie positionieren, gescheit. Das habe ich nicht gewusst, das hat mich auch noch positiv überrascht. So. Spielst du mit Maus und Keyboard?
Hey, ja, aber ich habe jetzt gerade wieder gehört, dass es mega gut mit Controller.
Ich habe jetzt mit Controller gespielt und ich finde es wirklich cool geil. Ja. Luca, du wartest ja auf PS5-Version, oder? Wo genau. Im Monat rauskommt. Ja. Also das wird ja näher mit Controller sein, also ich finde es wirklich gut umgesetzt. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut mit Controller spielen,
das ganze Spiel. Inventar ist das Einzige, was ich mir überlegt habe, aber ja. Falls ist im Fall auch jetzt, es ist so unübersichtlich, ich muss immer sortieren manuell und vielleicht ist das, kommt es gar nicht davon, ja, muss ich mir wirklich überlegen. Ja.
Das Coole ist mit Controller, dass die UI nicht so, also sie nicht der Screen so zumüllt, wie mit Maus und Keyboard. Ja. Oder der ist ja überall alles immer eingeblendet und mit Controller ist es meistens ausblendet, dass der ist eingeblendet, wenn du einfach noch einen Knopf drückst und die Fähigkeiten auswählst, ist es so ein bisschen immersiver. Klar, du bist ein bisschen langsamer, musst vielleicht ein bisschen mehr klicken, aber das ist ja scheißegal, ich meine, es ist ein rundenbasiertes Spiel. Und
kann man auch separat bewegen von den Leuten?
Wie separat?
Weißt du, beim PC kannst du einfach mit WASD kann ich mit der Kamera wirklich weit, also fast 50, 100 Meter fast wegschauen.
Stimmt, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das sollte unmöglich sein, aber ich habe es noch nicht gemacht, ja.
Es ist damals noch wichtig, um irgendwie zu wissen, wo du hinkommst. Hey, nein, wirklich, aber es ist ja offenbar irgendwie der Top 3, Top 5 von Steam, mit 800'000 Leuten, die gleichzeitig spielen. Also weißt du, so, das Counter-Strike-Niveau, wo ja eigentlich immer Platz 1 ist. Mm. Also, überhaupt, weißt du, du könntest meinen, es ist so nischig, oder? So nerdig. Mhm. Aber offenbar, die Leute sind wirklich voll irgendwie hungrig nach so richtig deeps Rollenspiel.
Und ich habe das Gefühl, all die Meldungen, die man im Voraus gehört hat, von wegen 17'000 Enden, weiss nicht viel, 100 Stunden Cutscenes und all
Sex
das.
Sex mit einem Bär.
Sex mit einem Bär, genau, das hat sicher auch alles geholfen. Apropos Sex mit einem Bär, für welchen Penis hast du dich entschieden?
Ich glaube Penis B. Okay. Es gibt vier Penis und glaube nur zwei Vulvas oder vier. Das ist ein diskriminierend. Aber,
und in den Patch Notes, in den neuen Patch Notes ist jetzt geschrieben, Penis C und D klippen nicht mehr durch,
durch die Hose von einem bestimmten Dings.
Beim Sex. Oh, grossartig. Nein, es ist ein paar wirklich, es ist so, ja, kannst nicht aufhören und einfach, eben, du hast immer Zeug zum Entdecken und das ist und wirklich weißt, eins, was dich halt was belohnt, dass du das Zeug halt lesest, damit du irgendwie weißt, wie den Schalter kannst brauchen und dann gibt es wirklich auch etwas Cooles. Also ist, aber Zen- ich glaube, ich will es nie fertig haben.
Nein, niemals. Das Einzige, was so ein bisschen negativ aufgefallen ist in den 4 Stunden, jetzt ist das, was du so ein bisschen am Anfang erwähnt hast, weißt du, so vom Stil her an Divinity Original Sin erinnert. Also es ist so mega, es ist halt eine Fantasy-Welt, ja, aber es ist so teilweise recht generisch, finde ich. Ja. Also es könnte irgendeine Fantasy-Welt sein. Ja. Es gibt wie nichts, was jetzt irgendwie so stilistisch raussticht, wo du sagst, das ist Baldur's Gate und es geht aus wie tausend andere Fantasy-Sachen. So.
Genau, das sind wir wirklich auch. Es sieht, weißt, mega schöne Grafik,
ja,
aber ich finde auch, es sieht mir viel zu fest wie Divinity aus. Aber ich meine, eben, ich bin jetzt erst im ersten Akt, da kann schon noch etwas kommen, aber ich hätte auch gedacht, der Baldur's Gate damals hat schon so ein einen eigenen Stil gehabt. Mhm. Klar, das kannst du nicht reproduzieren, das war so Pixelgrafik. Aber das habe ich mir auch erhofft, aber es ist schon geile Shit einfach. Hey, und in jeder Ecke wirklich entdeckst du irgendetwas. Hey, also.
Bugs und so hast du bis jetzt noch nicht gehabt?
Nein, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt, aber auch gehört, es sind schon noch einige.
Ich habe schon ein paar Sachen gehabt, die ein bisschen mühsam waren, einfach das Spiel müssen neu starten tatsächlich. Aber ich habe gehört, dass am Akt 3 dass es anscheinend ein bisschen schlimmer soll werden. Ja. Also je weiter du spielst, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Aber mein Gott, ja, bei so einem riesigen Spiel, wo so viele Optionen hast, es ist fast unausweichbar, dass da ab und zu irgendetwas nicht wird klappen.
Ja, also das ist Baldur's Gate 3. Wir werden, vielleicht tun wir dann in 2-3 Wochen mal nochmal, vielleicht machen wir einen Spoilercast oder irgendetwas mit dem Simon. Der spielt, der gesagt, bis morgen um 5 Uhr, vorgestern gespielt. Der hat es auch voll reingenommen. Das machen wir sicher, aber genau, das heben wir uns dann auf in ein paar Wochen. Und gut, dann sind wir noch am Ende angelangt. Und wie gesagt, danke Luca und Tommy fürs Mitmachen. Danke euch allen fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.